gewesen sein. Zum Jahreswechsel hat Radio Prag deswegen ein Stück Literatur ganz speziell, aber keinesfalls nur für die Kurzwellenfans ins Programm genommen. Es ist ein kurzes Hörstück auf der Grundlage einer Erzählung von Josef Wexberg aus dem Jahr 1937. Die Erzählung Kurzwellenweltreise in der Neujahrsnacht war am 1. Januar 1937 im Prager Tagblatt erschienen. Wexberg beschreibt eine Zeit, in der noch niemand zu träumen wagte, von der Lichtgeschwindigkeit, mit der eine E-Mail auf der anderen Seite des Erdballs landet. Auf den Geschmack von Geschwindigkeit war man allerdings schon gekommen. Nichts konnte zu dieser Zeit den Erdball schneller umrunden als Radiowellen. Doch zunächst zum Autor. Josef Wexberg wurde 1907 in Mährisch-Ostrau in eine deutschsprachige Bankierfamilie jüdischen Glaubens hineingeboren. Früh lernt Wexberg Geige zu spielen. Später studiert er Welthandel, Musik und Rechtswissenschaften in Wien, Paris und Prag. Schon Ende der 1920er Jahre zieht es Wexberg hinaus in die Welt. Er heuert auch als Schiffsgeiger auf Überseefahrten, unter anderem nach New York, an. In dieser Zeit beginnt er, erste Erzählungen und Reiseberichte zu verfassen. Später engagiert er sich für die Jüdische Partei und 1938 wird Wexberg von der tschechoslowakischen Regierung nach Amerika geschickt, um dort Vorträge über das Sudetenproblem zu halten. Hier beginnt die Zeit seines Exils. Man empfiehlt ihm zu bleiben, denn die Bedrohung durch Deutschland hatte sich nach dem Münchner Abkommen zugespitzt. Erst in den letzten Kriegsjahren kehrt er als amerikanischer Militärberichterstatter nach Europa zurück. Nach dem Krieg arbeitet er jahrzehntelang als Europakorrespondent für den New Yorker, reist weiterhin viel, nimmt aber Wohnsitz in Wien. Dort ist Josef Wexberg auch 1983 verstorben. Hören Sie nun die Kurzwellenweltreise in der Neujahrsnacht von Josef Wexberg, gelesen und bearbeitet von Christian Rühmkopf.
Die Uhr über der Eingangstür der großen Kabine zeigt eine halbe Stunde vor Mitternacht. Die Apparate surren leise und der ganze Raum scheint sich langsam zu drehen. Die halb gefüllten Champagnergläser gebärden sich wie wild. Steckten sie nicht in kleinen Holzgefäßen, sie lägen längst zersplittert auf der Erde. Der Offizier vor den großen Apparaten hat die Kopfhörer über die Ohren geschoben und notiert eifrig.
»Der Leviathan! Er ist in der Gegend der Azoren und wünscht uns ein glückliches neues Jahr. Er kämpft auch schwer gegen den Sturm.«
Er blickt lächelnd auf einen großen Herrn im Smoking, der in einem Clubsessel sitzt und mit heroischer Anstrengung gegen die Kreiselbewegungen des Dampfers und seines Magens kämpft.
»Fühlen Sie sich schon wohler, Mr. Hopkins?«
Der Angeredete hat nur die Kraft, schwach zu nicken. Jetzt geht ein Krachen durch das ganze Schiff. Das Holz scheint sich zu biegen. Von draußen hört man Schreie. Dann ist alles wieder still. Die Uhr zeigt 20 Minuten vor 12. In 20 Minuten fängt das neue Jahr an, das wir hier, mitten im Atlantik, bei Windstärke 9 erwarten.
»Das neue Jahr beginnt nicht gut«, sagt einer.
Nein, es beginnt wirklich nicht gut. Da sitzen Mr. Hopkins und Mr. Ryan und Mrs. Robbins. Sie haben es sich $1,000 kosten lassen, diese Silvesternacht nicht in ihrem New Yorker Heim oder in einer Bar auf Montmartre zu feiern, sondern mitten im Atlantischen Ozean, dort, wo er am tiefsten ist. Und jetzt hat man Mrs. Robbins in ihre Kabine bringen müssen, wo sie in einem unbeschreiblich elenden Zustand das neue Jahr erwartet und ihre verrückte Idee bedauert, die Silvesternacht auf hoher See zu verbringen. Bis 10 Uhr abends war alles very nice and beautiful. Um die Decks der Paris wanden sich Lichterketten, und zwischen den Masten, wo man am Tage die Drähte der Radiostation sieht, leuchtete ein Lampenband in der Nacht. Es war so hell, dass die zwei kleinen Frachtdampfer, die entgegenkamen, die Paris schon von weitem erkannten, und man dort deutlich die Trikolore und die Flagge der Compagnie Générale Transatlantique sehen konnte. Eine tolle, wirbelnde Fröhlichkeit hatte das Schiff erfüllt. Galandiner, Musik, Tanz, Stimmung. In den Matrosenquartieren fließt der Wein und im Salon erster Klasse der Champagner. Aber die Fröhlichkeit ist überall und schert sich nicht um Klassen. Vom Wintergarten fliegen die ersten Gläser ins Wasser. Das bringt Glück, sagen die Seeleute. Nein, very nice and beautiful. Und es war doch gut, dass sie diesmal etwas Neues unternommen hat. Nicht immer die langweiligen Silvesterbowlen von New York, die gar keinen Reiz mehr haben, seit Amerika wieder feucht ist. Mrs. Robbins hat nicht gesehen, dass während des Festes Matrosen die Luken geschlossen haben und auf der Kommandobrücke gewisse Vorkehrungen getroffen wurden. Als sie es merkte, war es schon zu spät und das frohe Fest hatte einen plötzlichen Abschluss gefunden. Bleiche Menschen taumelten in ihre Kabinen und in der Bar blieben nur die drei Iren, welche schon so viel getrunken hatten, dass ihnen auch ein Zyklon nichts anhaben konnte. Das ist der Augenblick, um sich vorsichtig durch enge Gänge und Treppen, die heute besonders unangenehm zu ersteigen sind, zur Radiostation hinaufzuturnen und den wirklichen Silvester zu feiern. Den Silvester der Meere. Schwerer Dienst für den Radiooffizier. Aus Paris und New York, aus Rio und Hongkong laufen die Kurzwellenglückwünsche ein. In der Zwischenzeit müssen die Privatradiogramme befördert werden und dann funkt er immer wieder seinen Neujahrsglückwunsch in die Welt hinaus. A Happy New Year! Und die anderen antworten. So wie die Telefonisten der ganzen Welt in der Neujahrsnacht einander ihre Glückwünsche senden, aus Alaska und Nepal, aus Wien und Shanghai, von allen Kabelstationen und allen Telefonzentralen, so senden die Seeleute aller Nationen, ohne Unterschied der Flagge und der Sprache, heute Nacht einander ihre Neujahrsbotschaften. Eben hat der D'Artagnan gefunkt, der in diesem Augenblick im Indischen Ozean schwimmt, durch ein Drittel des Erdumfangs von uns getrennt. Der Oregon, der entlang der kalifornischen Küste fährt, und die Ville de Verdun, die in einem Hafen der Südsee liegt. Mit Boston und Buenos Aires haben wir Verbindung gehabt, mit den Kriegsschiffen des Panamakanals, die für eine einzige Nacht im Jahre ihre kühle Reserviertheit aufgeben und an dem internationalen Glückwunschaustausch teilnehmen. Hundert, Tausende, Zehntausende Radiooffiziere sitzen jetzt wie unter Bann vor ihren Apparaten und funken. Eine einzige große Gemeinschaft. Die Welt ist plötzlich klein geworden. Die Welt ist nur noch eine kleine Zeitkarte, welche auf dem Tisch des Funkoffiziers liegt. Richtung Europa muss man die Uhr vorrücken, nach dem Westen zu stellt man sie zurück. Deshalb kommen wir mit unserem Glückwunsch für D'Artagnan um 6 Stunden zu spät, während die Kreuzer im Panamakanal erst 3 Stunden nach uns feiern werden. Nach der Zeitkarte rechnen wir aus, wo in einem verlassenen Winkel der Welt die 12. Stunde schlägt und senden dorthin unser Happy New Year. Eine einsame Fischerkolonie auf New Scotland dankt freudig für unsere Grüße. Ein Leuchtturmwärter, verloren irgendwo im Meer, funkt seinen Gruß. Wir haben den Sturm vergessen, der um uns tobt. Wir achten nicht auf die Champagnerflaschen, die ungeöffnet im Eiskübel stehen, der Punsch kühlt aus und Mitternacht ist längst vorbei, ohne dass wir das neue Jahr feierlich begrüßt hätten. Das Funkfieber hat uns gepackt. Der erste Offizier verlangt eine Gratulation für seinen Bruder, der auf der Insel Martinique lebt, und der bekannte Schriftsteller, der mit uns oben ist, sendet seinem Verleger nach Amerika einen bissigen Gruß. Und da ist noch der Schiffskoch, geachtete Persönlichkeit, welcher seine Frau in Marseille unbedingt verständigen will, und Madame B., die Gattin des Staatssekretärs, die einem Herrn nach Paris Grüße sendet, und wir blicken uns verständnisvoll an, denn der Herr in Paris, der einige Stunden später ein Radiogramm in Händen halten wird, ist nicht ihr Gatte. Nicht einmal haben wir heute Neujahr gefeiert, 100-mal, 200-mal, immer wenn wir in einen anderen Teil der Welt unsere Botschaft funken. Inzwischen haben Mr. Ryan und Mr. Hopkins doch 2 Champagnerflaschen geöffnet. Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten. Die beiden ehrenwerten Gentlemen schließen eine Wette ab. Mr. Hopkins wird eine kurze Neujahrsbotschaft in östlicher Richtung um den Erdball senden und warten, bis sie wieder auf der Paris eintrifft, während Mr. Ryan dieselbe Botschaft in westlicher Richtung senden will. Nach kurzer Berechnung nennt ihnen der Funkoffizier eine Summe, die ein kleines Vermögen bedeutet. Aber Mr. Hopkins und Mr. Ryan sind ja gewöhnt, mit mehrstelligen Zahlen zu arbeiten, und überdies ist doch Neujahr. Sie wetten um runde 1000 Dollar. Und auch die anderen Herren im Funkraum wetten. Es geht zu wie auf der Börse, während der Radiooffizier seine Botschaft in den Äther sendet. Der Journalist aus New York macht sich eifrig Notizen. In einer halben Stunde gibt er die Sensation durchs Radio nach New York. Und morgen werden alle Broadway-Blätter in Riesenbuchstaben von der verrückten Wette berichten, die Mr. Ryan und Mr. Hopkins abgeschlossen haben. Es war also doch vielleicht nicht herausgeworfenes Geld, und die beiden Geschäftsleute, die den Wert von Reklame wohl zu schätzen wissen, haben richtig gerechnet, als sie ihren tollen Silvestereinfall in die Tat umsetzten. Minuten später hat Mr. Hopkins 1000 Dollar gewonnen. Die Depesche ist, einigermaßen verstümmelt zwar, aber in Rekordschnelligkeit, wenn man den Weg von 40.000 Kilometern denkt, östlich um die Erde gelaufen und wieder auf der Paris angekommen. Es ist 3:30 früh, und Mr. Hopkins hätte allen Grund, lustig zu sein, denn in den Redaktionen von Amerika weiß man schon von seiner Wette, und morgen wird jeder Amerikaner seinen Namen lesen und erfahren, dass die Patentschnüre von Hopkins die besten sind. Aber Mr. Hopkins weiß von alledem nichts mehr. Man hat ihn in seine Kabine bringen müssen, denn der Sturm hat zugenommen und wir haben Windstärke 10.